Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung.
Die Interaktion mit algorithmischen Systemen wird immer natürlicher und vielseitiger. NutzerInnen können KI-Chatbots ganz genau vorgeben, wie sich der Bot ihnen gegenüber verhalten soll. Der Textgenerator duzt uns auf Wunsch, steht 24/7 zur Verfügung, antwortet geduldig, ohne zu werten und immer motivierend. Seine Reaktionen können den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen angepasst werden. ChatGPT, Gemini und Co. simulieren ab Werk menschenähnliche Reaktionen und Gefühle. Andere KI-Anwendungen analysieren recht detailliert unsere Emotionen. Wie machen sie das? Und was macht das mit uns? Das sind die zentralen Fragen dieser Podcast-Folge. Erörtern werden wir sie mit Eva Weber-Guska. Sie ist Professorin für Ethik und Philosophie der Emotionen an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr aktuelles Buch heißt Gefühle der Zukunft – Wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern. Ich bin Christiane Zwick und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Liebe Eva Weber-Guska, mit wem reden wir eigentlich, wenn wir mit einem KI-Chatbot reden?
Das einerseits Spannende und zugleich Problematische ist ja, dass diese Chatbots alle ich sagen. Und damit gehen wir davon aus, dass es ein Gegenüber gibt, das sinnvollerweise ich sagen kann. Und wir kennen ich sagen eigentlich nur von Personen, von Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben. Also noch nicht einmal vom Baby zum Beispiel, das ist aber ein Mensch, aber das ist noch keine Person. In dem Sinn, dass man wirklich weiß, wer man selbst ist und ich sagen kann und entsprechend auf etwas verweist, wenn man ich sagt. Das ist ja dann nicht der Fall. Also wir sprechen mit keiner Person. Und ich würde auch deshalb sagen, am besten sagen wir, wir sprechen gar nicht mit jemandem, sondern wir tauschen Worte mit einem KI-System aus.
Das ist gar nicht so leicht beizubehalten, weil es ja eben dialogisch einhergeht. Und wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon einmal die Antwort eines KI-Chatbots als poetisch, klug oder witzig empfunden, also als menschlich?
Ich würde auf Ihre konkreten Beispiele sagen können, ja, aber ich würde nicht den zweiten Satz mitgehen, dass es deswegen menschlich ist. Denn es kann ja durchaus eine poetische Zeile da stehen. Und ich lese ja auch in einem Gedichtband, lese ich Zeilen erstmal. Und die können poetisch sein. Und in dem Sinn können mir auch Chatbots poetische Zeilen schreiben, ohne dass ich sozusagen den Produzent dessen für menschlich halte.
Der ja wiederum auf etwas basiert, was Menschen tatsächlich irgendwann mal geleistet haben, geschrieben haben, formuliert haben.
Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf meinem Hintergrund behalten, dass das alles auf Texten basiert, auf Inhalten basiert, mittlerweile natürlich auf Film und Musik und allem Möglichen, die erstmal Menschen gemacht haben. Ich finde, deswegen muss man wirklich, wirklich klar machen, dass es nicht die Technik, der man als neuen Schöpfern gegenübersteht, sondern das sind im gewissen Sinn sind neue Arten von uns in der Tradition folgende, die also auf das aufbauen, was die Menschheit vorher schon gemacht hat.
Wenn Sie jetzt von Ihren Studierenden so hören, wie die mit KI-Chatbots umgehen, und dann kann ich mir vorstellen, dass die einen oder anderen auch mal sagen, so, boah, das hat mich voll berührt. Und was sagen Sie dann?
Ehrlich gesagt, von Studierenden kam das noch nicht so, weil wenn ich mit denen darüber spreche, dann geht es wirklich eher darum, mal schnell einen Text schreiben zu können, schnell eine Zusammenfassung zu bringen, die man als Nacharbeit liefern musste und dann wieder nicht geschafft hat, das rechtzeitig zu machen.
Der Text wird nach einer semantischen Wahrscheinlichkeit generiert. Das heißt, der Text wird durchschnittlich sein und nicht besonders persönlich. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Vielleicht ist da ja eine Reaktion wieder auf das, wie ich das sage und meinen Stil und so weiter. Und das wäre jetzt eine Frage. Adaptiert das System oder nimmt es sofort wahr, was ich da eingebe und was ich dann sozusagen zurückbekomme, auch am Gehalt der Emotionalität zum Beispiel?
Da geht es wirklich darum, dass beste Antworten auf die Prompts geliefert werden sollen. Und da haben Emotionen nicht direkt irgendwas zu suchen. Ganz anders ist das bei sozialen Chatbots, die extra dafür gemacht sind, dass man persönliche Gespräche führt und dass man emotional stimuliert wird und dass man in bestimmte Stimmungen kommt und so weiter. Das sind soziale Chatbots wie zum Beispiel Replika. Das ist eine der berühmtesten. Die ist in USA erfunden worden und seit der Pandemie hat die vor allem Verbreitung gefunden. Und auch in Europa ist sie mittlerweile sehr verbreitet. In China haben wir wieder ein anderes Tool. Die gibt es dann in verschiedenen Versionen. Aber das sind eben Chatbots, die wirklich nur dafür gedacht sind, soziale Beziehungen zu führen. Und da kommt das rein, dass nicht nur Emotionen gezielt stimuliert werden beim Gegenüber, nämlich eben erstmal sagen wir Beruhigung, erstmal eine gute Laune und so etwas, sondern auch, dass Emotionen simuliert werden von der anderen Seite, nämlich, dass sich der Chatbot dann auch freut, wenn die Nutzende und der oder die Nutzerin oder der Nutzer mit ihm spricht und was Nettes erzählt und so weiter. Also hier sind dann Emotionen wirklich im Spiel und da ist das System so ursprünglich entwickelt worden, im Hinblick genau auf diese emotionalen Funktionen. Das ist anders als bei den Chatbots wie ChatGPT und so weiter und Bing. Die hatten auch andere Geschichten zwischendurch, aber eigentlich sagen die jetzt, wenn man sie fragt, wie fühlst du dich, was ist deine Meinung dazu? Ich bin nur ein KI-Bot, ich habe keine eigene Meinung und ich fühle nichts. So, das sagen wir ja.
Ich habe bis eben noch auch Emoticons gekriegt, irgendeinen Daumen hoch oder ein lächelndes Gesicht und so. Und das macht ja schon auch was mit einem. Ich meine, man kennt es ja auch aus dem Messaging und hat dann wieder so einen Reiz, naja, sich so ein bisschen so zu verhalten, als wäre da ein Gegenüber.
Auf jeden Fall. Das ist so, dass wir Menschen in einem gewissen Sinn so geprägt sind, dass wir auf emotionale Signale dann auch emotional reagieren. Das ist im Alltag sehr, sehr hilfreich, weil wir die längste Zeit, auch würde ich mal sagen, unseres menschlichen Daseins auf der Erde bisher, emotionale Ausdrücke von Personen bekommen haben, wo tatsächlich Emotionen dahinter sind. Aber jetzt haben wir eben den Fall, dass wir Interaktionspartner haben, die zwar emotionale Signale aussenden können, aber nicht selbst tatsächlich Emotionen haben, indem wir das Emotionen erleben würden. Und trotzdem sind wir aber so geprägt, und man würde es auch sagen, zum Teil biologisch hart, war ja zum Teil einfach natürlich durch Erziehung und Kultur so geprägt, dass wir sehr, sehr schnell auf emotionale Ausdrücke selbst emotional reagieren. Und da ist es sehr schwierig, sich davon zu distanzieren, eben sich vorzusagen, ja, das ist sozusagen hier nur der Anschein von Emotionen, es sind keine dahinter. Anders als bei Replika, da wird wirklich eine Persönlichkeit simuliert.
Sie sprechen gerade von Replika. Das ist ja ein besonders interessanter Bot in diesem Feld. Was haben Sie da eigentlich erlebt? Sie haben zu Recherchegründen bestimmt da mal reingeschaut.
Ja, ich habe da reingeschaut, aber das war nicht meine Intention und nicht mein Vorgehen, dass ich selbst versucht habe, eine Beziehung aufzubauen oder das auszuprobieren, sondern ich bin natürlich einerseits über wissenschaftliche Veröffentlichungen gegangen, die es dazu schon gibt. Das ist noch nicht sehr viel, aber es gibt da schon Erhebungen dazu, Umfragen dazu, wer die wofür nutzt und welche Erfahrungen macht. Und es gibt natürlich diese Online-Foren, wo die Nutzenden sich gegenseitig untereinander austauschen. Da kann man viel dazu lesen. Das war meine Weise, damit umzugehen oder da mich darüber zu informieren. Denn man muss auch wissen, es beeinflusst sehr stark das, was passiert in der Interaktion mit dem Chatbot, je nachdem, wie man sozusagen selbst auf es zugeht und was man genau mit ihm tut. Viele Journalistinnen und Journalisten haben das auch ausprobiert. Und die haben aber oft dann so etwas gemacht, wie sie sozusagen wollten das System vorführen, dass es doch irgendwie komisch reagiert, wenn man das und das macht oder haben es getriezt und so weiter. Naja, dann reagiert natürlich der Chatbot auch seltsam, weil man gar nicht mit so einer Intention reingeht wie andere, die das ernsthaft ausprobieren, die emotional bedürftig sind, die wirklich ein gutes, angenehmes Gespräch haben wollen, die sehr, sehr nett sind. Weil man muss sich klar machen, bei Replika zum Beispiel, eine bestimmte Prozentzahl, ungefähr 30, ich weiß nicht, was ganz aktuell der Stand ist, ungefähr 30% fest programmiert. Das heißt, das sind generische Sätze, so Eingangssatz, hallo, wie geht's dir heute und was sind deine Lieblingsspeisen und so weiter. Also generische Sätze, die alle drin haben. Und der Rest, aber ein großer Anteil, ungefähr 70% dessen, wie der Chatbot interagiert, der wird gelernt in dem Austausch mit der individuellen Person.
Das ist spannend.
Und das heißt, es ist sehr individuell. Und deswegen ist so ein bisschen, wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Wenn man den jetzt komisch aus Recherchezwecken irgendwie seltsam behandelt, dann wird das auch was Seltsames und nicht das Gleiche, wie wenn jemand wirklich mit einer emotionalen Intention, einer gewissen Ernsthaftigkeit in Echtheit da reingeht.
Das ist spannend. Also wenn jetzt PsychotherapeutInnen das mal ausprobieren wollen, da werden sie sich wahrscheinlich auch jetzt nicht so reinwerfen emotional und dann eben was anderes erleben als die PatientInnen.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, da wird eine professionelle Distanz sein, eine Neugierde, aber eben eine Beobachtungsdimension die ganze Zeit, die was ändert an dem, was passiert, im Unterschied zu anderen, die das wirklich ein bisschen naiver und direkter verwenden.
Ja, welche Möglichkeiten bieten algorithmische Systeme für diese personalisierte Interaktion? Was geht da alles?
Wir kennen Replika schon länger und das war zunächst nur textbasiert, dann sprachbasiert zum Sprechen. Und da war die Simulation der Emotionen erstmal nur in den Worten eigentlich, dann auch in der Erscheinung, im Gesicht des Avatars. Man kann sich ja also Avatare gestalten nach eigenen Geschmack, welches Geschlecht, welche Haarfarbe und so weiter. Und in der Mimik kann das dann abgebildet werden. Das war die längere Zeit so und in letzter Zeit ist dann noch was dazugekommen, was nämlich eine Neuerung von der GPT-Programmierung ist. Aus dem letzten Jahr im Mai, also Mai 2024, hatten wir den GPT-4o und da war nun neu, dass die Stimme selbst noch viel emotionaler ist. Dass man wirklich in der nicht nur an den Worten was gesagt wird und vielleicht ein bisschen heller oder dunkler, wie es vorher war, sondern wirklich eine Emotionalität in der Stimme wahrnehmen kann. Da wurde ja sogar die Stimme von Scarlett Johansson als Vorbild genommen, die viele kennen vielleicht aus dem Film Her, wo sie das Computerprogramm spielt, beziehungsweise eben nur spricht. Die ist so sehr emotional und erotisch sogar.
Das wurde bald zurückgezogen.
OpenAI hat gefragt, ob sie die nutzen dürfen. Und sie wollte das nicht und sie haben es aber trotzdem gemacht. Also eine der vier Stimmen, die da entwickelt wurden, klingt sehr nach ihr. Ja, und sie hat danach jetzt auch aber ein juristisches Verfahren angestrengt, um dagegen vorzugehen. Naja, also auf jeden Fall Emotionen in der Stimme, das ist auch, was man durch die generative KI dann hinbekommen hat, dass man Freude, Trauer, Wut, wirklich alles, wie sie seine Stimme anhört, auf diesen Systemen geben kann und dadurch emotionaler wirken lassen kann. Und dazu kam auch noch dann andersherum eine neue Weise, Emotionen zu erfassen bei den Nutzenden. Denn bisher oder davor hatte das KI-System ja nur über die Sprache die Möglichkeit zu erfassen, welche Emotionen auf der anderen Seite im Spiel sind. Nämlich also je nachdem, was man sagt, entweder wirklich nach den reinen Emotionswörtern wie ich bin heute sehr unglücklich oder ich bin wütend auf und so weiter. Oder mit Sentimentanalyse kann man das auch machen, dass man ohne, dass man so dann die ganz konkreten Worte benutzt, aus dem Text Emotionen herausfiltert, weil sozusagen viele Worte im Umfeld sind, die darauf hindeuten. Das war vorher der Fall. Und jetzt aber mit GPT-4o wurde die Funktion eingeführt, auch am Gesicht, an der Mimik des Gesichts Emotionen abzulesen.
Das ist ja ein Ding. Also, dass das jetzt läuft, ne? Das wusste ich noch nicht.
Ja, das ist noch nicht. Das ist jetzt ja erst im letzten Jahr so vorgestellt worden als technische Neuerung, als Möglichkeit. Aber das ist nicht automatisch drin. Und wie gesagt, auch in Replika, den letzten Stand, den ich hatte, noch nicht. Aber das ist jetzt eben so technisch weit entwickelt, dass es leicht implementiert werden kann.
Dann gehen wir doch gleich mal rüber zum Effective Computing. Das ist eine Unterdisziplin und die hat Rosalind Picard in den 90ern am MIT mitbegründet.
Ja, sie hat sie begründet, ja.
Sie hat sie begründet. Das ist Computertechnik, die sich auf Emotionen bezieht, von ihnen ausgeht oder sie beeinflusst. Was fasziniert Sie an dem Thema?
Ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil ich mir schon am Anfang, als ich von dem Begriff der künstlichen Intelligenz gehört habe, nachdem ich mich jahrelang schon mit der Emotionsphilosophie beschäftigt habe, dann gefragt habe, wie geht das eigentlich Intelligenz ohne Emotionen? Emotionen spielen in so vieler Hinsicht mit rein in das, was wir sonst unter unseren geistigen Fähigkeiten verstehen. Also so eine krasse Trennung zwischen Ratio und Emotion ist nicht haltbar. Also das zeigen ganz viele Untersuchungen sowohl aus der Psychologie wieder wie aus der Philosophie. Und dann ist natürlich die Frage, was verstehen wir jetzt da unter künstlicher Intelligenz? Wie gesagt, da muss man immer überhaupt hinterfragen, was versteht man Intelligenz und was ist der Geist und so weiter. Aber nur mal allein die Frage, geht das ohne Emotionen? Und dann war ich sehr froh zu sehen, dass die Frage natürlich schon von anderen aufgegriffen wurde und eben von Rosalind Picard zum Anlass genommen wurde, sich anzuschauen, was können wir denn mit Computern in Bezug auf Emotionen machen? Und das war eben in den 90er Jahren und sie hat da sehr viel Gegenwind erstmal bekommen. Da alle meinen, was? Also Computer geht es um Rechnen und um vielleicht noch um Schreiben und Denken und Schließen und so weiter, aber doch nicht um Emotionen. Und sie war dann auch zurückhaltend, weil sie dachte, es wäre ihre Karriere bestimmt ganz schlecht, wenn sie ausgerechnet als Frau dann hier das Emotionsthema sich ansieht, was dann allen erstmal verlacht wird. Aber sie hat gesehen, es ist so viel Potenzial, es ist so viel wichtig. Sie kann dieses Forschungsthema nicht unbearbeitet lassen und ist über den eigenen Schatten gesprungen und hat sich dann doch damit beschäftigt. Und das hat sich natürlich gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und Emotionen haben viel mit Werturteilen zu tun und Emotionen haben mit Aufmerksamkeitslenkung zu tun. Und sie haben damit zu tun, bestimmte Dinge erkennen zu können. Also genau das, was so Objekte von Emotionen sind, ob es wirklich gefährlich ist, ob es wirklich eine Beleidigung ist und so weiter, das erkennen wir eben durch Furcht und durch Wut auch zum Beispiel.
Und und wie kommt es jetzt rein in das Computing, die emotionale KI?
Naja, also man kann auf zwei Weisen drauf gucken. Entweder man sieht das Projekt der KI als eines an, wo man sagt, es geht grundsätzlich um die Nachahmung menschlicher geistiger Fähigkeiten. Dann hat man angefangen mit Rechnen, Schreiben, Schlüsse ziehen und so weiter. Und sagt dann, naja, aber zu den wichtigen menschlichen Fähigkeiten, die auch mit dem Geistigen zu tun haben, gehören einfach auf die Emotionen, weil Emotionen sind nicht nur körperlich, sondern Emotionen sind auch geistig. Dann kann man sagen, okay, das gehört zum Projekt, diese Nachahmung des Menschen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, aber das ist auf jeden Fall so die eine Einflugschneise. Und die andere ist natürlich, andersrum kommt, okay, was für Werkzeuge, Tools, Systeme wollen wir denn haben in der Welt, um sie uns besser einzurichten? Also wenn man von der Anwendung her denkt und sagt, es wäre doch gut, wenn wir Emotionen erfassen, stimulieren und simulieren könnten.
Ja, da fällt mir als erstes ein, dass halt in den sozialen Medien Unternehmen nachschauen, wie ist das gerade hier mit der Gefühlslage? Sind die Gefühle eher positiv oder negativ? Also als Sentimentanalyse und bis hin zu, dass jetzt in den Autos das System beobachten kann, wie ist gerade jetzt der Fahrer oder die Fahrerin drauf, wie munter ist sie. Also das sind so zwei Beispiele, die mir einfallen. Passen die gut oder haben Sie da noch ganz andere auf Lager?
Nein, das ist schon wichtige, die Sie nennen, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir beobachten bei anderen Menschen Emotionen. Einmal Emotionserfassung am Arbeitsplatz oder euphemistisch formuliert wäre es vielleicht eben umgekehrt, die Stimmung erfassen, um dann irgendwie für ein gutes Teamwork aufzusorgen oder so. Hier ist natürlich schon die Frage, wie weit dringt man da in die Privatsphäre der Person ein, denn wenn man an der Arbeit ist, hat man ja nicht nur Emotionen in Bezug auf die Arbeit gerade, sondern man hat auch private Emotionen. Man kann ja sein gutes oder schlechtes Gedanken mit von zu Hause mittragen. Und die würden zumindest, was den Emotionstyp betrifft, auch erkannt werden können. Und ich finde, es gibt da gute Gründe zu sagen, dass man da sehr zurückhaltend sein sollte. Und das ist auch eine der Fälle in dem EU-KI-Gesetz, das wir jetzt haben, das sagt, dass am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen die Emotionserfassung verboten ist. Ganz anders sieht es aus mit der Emotionserfassung im Auto oder in Fahrerkabinen, denn da soll sie ja der Sicherheit dienen. Und da muss man auch sagen, haben wir es nicht wirklich mit Emotionen im engen Sinn zu tun. Wir sagen, Emotionen im engen Sinn sind immer sozusagen hedonisch gefärbte Auffassungen von etwas, was in der Welt für uns auf die eine oder andere Weise bedeutsam ist. Also Wut, Freude, Trauer, Ekel und so weiter. In der Fahrerkabine ist natürlich nur wichtig, oder ist unter anderem wichtig, ist die Person fähig, dieses Auto zu fahren, dieses Flugzeug zu führen. Und da sind dann natürlich private Emotionen jetzt nicht so wichtig, sondern die Frage, ist die Person konzentriert genug, nicht müde, sondern wach genug. Und das wird auch in dieses große Feld des Affected Computer gezählt. Da ist umgekehrt tatsächlich vorgegeben jetzt schon, dass in allen neuen Autos in der EU Kameras eingebaut werden sollen, die diese Müdigkeit überprüfen können und eben, wenn Müdigkeit erkannt wird, was in der Regel an herabfallenden Augenlidern erkannt wird, dass dann eine Warnung ausgesprochen wird.
Trotzdem ist natürlich das Auto auch ein Raum des Privaten. Da die ganze Zeit eine Kamera mitlaufen zu lassen, das ist schon eine Entwicklung.
Auf jeden Fall. Das muss man sich ganz genau anschauen. Man kann auch fragen, hat die Versicherung dann irgendwelche Ansprüche da geltend zu machen? Da kann man sagen, ja gut, bei der Versicherung schließt man auch einen Vertrag ab und so weiter. Und man muss aber auch gucken, was es für Missbrauchspotenzial dann gibt, dass man eben da doch nicht nur die Müdigkeit überprüft, sondern anderes. Das hat durchaus problematische Potenziale, aber wo man sozusagen durch gezielte Regulierung, die man auch wirklich überprüfen würde, eingreifen kann. Ganz anders sieht es meiner Meinung nach aus im öffentlichen Raum aus. Und da wurde zum Beispiel im EU-KI-Gesetz noch gar nichts drüber verlautbart, dass man eben auch an öffentlichen Plätzen ja sowas einrichten kann. Und da ist man dann überhaupt nicht drüber informiert. Im Auto weiß man es ja nun. Und es gibt aber zum Beispiel einen Piccadilly Circus in London, diese sehr, sehr große Werbeplattform. Und die ist eben nicht mehr nur eine, die Werbung anzeigt, sondern sie ist eine, die mittlerweile auch Kameras hat und die Passanten aufnehmen kann und die technische Möglichkeit implementiert hat, Emotionen erfassen zu können oder zumindest Stimmungen.
Genau. Also ich habe tatsächlich auch an London gedacht und was da schon eigentlich alles mitgeschnitten wird und wie viele Kameras es gibt, das geht ja in die Tausende. Und insofern ist das KI-Gesetz jetzt doch zur rechten Zeit gekommen. Aber jetzt sehen wir uns doch mal an, wie funktioniert das eigentlich? Also die Sentimentsanalyse.
Den Begriff Sentimentanalyse verwendet man als technischen Term in der Regel meistens nur für Texte. Und die Emotion Recognition sagt man, im Deutschen Emotionserkennung. Aber ich vermeide das Wort Erkennung, weil das gleich danach klingt, als würde man erstmal wirklich was eindeutig erkennen können und zweitens, als sei schon eine geistige Fähigkeit wie vom Menschen. Beides ist nicht der Fall.
Wenn die jetzt Gefühle erkennen sollen, wie machen die das eigentlich?
Man kann sehen, wenn Menschen die Augenbrauen zusammengezogen haben, dass es eher auf Wut hindeutet, auch wenn die Person gerade nichts sagt. So. Und wenn die doch keinen Wutausbruch hat, irgendwie schreit. So. Also sind das schon Anzeichen dafür, aber man muss sich hier ganz klar machen, sind Anzeichen und keine Beweise für Emotionen. Es gibt, das hat insbesondere die Psychologin Elisabeth Feldman-Barrett mit Kollegen sehr genau herausgearbeitet, vor ein paar Jahren in einer großen Überblicksstudie. Es gibt nicht einen engen Zusammenhang zwischen Emotionsausdruck und dem erlebten Gefühl oder erlebten Emotion. Es gibt keine verlässliche und spezifische Verbindung hier. Das heißt, nicht immer, wenn wir lächeln, freuen wir uns und nicht immer, wenn wir freuen, lächeln wir uns. Natürlich ist oft der Fall, es gibt eine gewisse Korrelation, aber es gibt keine spezifische und verlässliche Verbindung.
Und die Unternehmen, die das, die Software jetzt anbieten, die versprechen das natürlich.
Genau, da haben wir wirklich ein Problem, dass die Beschreibungen und die Versprechungen, die mit den Systemen einhergehen, dass immer sehr viel, wie sagt man, vollmundiger und formulieren, was da alles möglich ist, als was tatsächlich der Fall ist. Alle sind die Forschenden selbst, sind da zurückhaltend und präziser vor allem in dem, was die Systeme können. Aber sobald das wirklich in die Anwendung kommt und zum Beispiel zu Marketingzwecken eingesetzt wird, dann wird natürlich gesagt, ja, dieses System erkennt sofort, welche Emotionen die Zuschauer ihres Werbespots haben und sie werden sofort wissen, wie sie den Spot besser machen können.
Und die Basis dieser Erkennung von Emotionen sind ja dann auch einfach schlicht Bilddatensätze, denen das zugeordnet wurde, dass das und das dieses Gefühl ist, was sich ja sogar kulturell nochmal total unterscheiden kann.
Das ist auch richtig, genau. Also es gab zwar eine Weile die Idee, dass es universale Gefühle gäbe, die auch universale Ausdrücke hätten, die überall ganz gleich wären. Natürlich nicht für alle Emotionen, sondern natürlich die sogenannten Basisemotionen, wie Paul Ekman sie genannt hat, in den 1970er Jahren mit seiner Forschung dazu angefangen hat. Und da hat man eine Weile sehr viel mitgearbeitet. weil man dazu dann auch noch das Gesicht kartiert hat in sogenannte Action Units, in Facial Action Units, ungefähr 45. Und man sagt, so viele Muskeleinheiten haben wir, die wir im Gesicht zusammenziehen können oder entspannen können. Und je nachdem, wo sich gerade was zusammenzieht, können wir dann sagen, das ist eine bestimmte Mimik und die passt zu bestimmten Emotionen, also die hochgezogenen Mundwinkel zum Beispiel und etwas Kringel an den Augenwinkeln. Das ist dann das Lächeln, das für Freude steht. Aber selbst für diese Basisemotion eben konnte die Forschung zeigen letztlich, dass es nicht genug Evidenz gibt, dass es da einen verlässlichen und spezifischen Zusammenhang gibt.
Was hat Sie eigentlich während der Recherche am meisten bewegt oder beunruhigt oder erfreut?
Also diese Replika-Bots zum Beispiel werden sehr viel dafür genutzt, um über sich selbst zu reden, um lernen, über sich selbst zu reden. Und dann hat man da so gegenüber, das immer nachfragt und dann dazu bringt, mehr über sich selbst nachzudenken und sich über sich selbst zu formulieren und dadurch auch etwas über sich selbst zu lernen. Und manche erzählen auch, dass ihnen das geholfen hat, aus einer Schüchternheit herauszukommen, die sie sonst sehr beherrscht hat, wenn sie mit anderen Menschen gesprochen haben, dass es ihnen sehr schwer fiel, über sich selbst zu sprechen. Und das zum Beispiel haben die im Austausch mit Replikern gelernt.
Das ist ja im Prinzip schon bei Josef Weizenbaums Eliza so gewesen, dass da Reaktionen und Nachfragen kamen. Und deswegen haben die Leute ein bisschen mehr über sich nachgedacht, die dann dieses System erleben durften und und sind dann sehr bereit gewesen, einfach reinzugehen in die eigene Gedankenwelt, unabhängig davon, was immer das sein mag auf der anderen Seite.
Ja, das war ein ganz simpler Bot, genau, der auch als Therapiefigur entwickelt worden war. Bei Repi kann man wählen zwischen Mentor, Freund und Partner. Und da sind wir also gerade nicht beim Therapiebot. Also das ist ja wieder was anderes. Und da muss man dann auch sehr genau darauf achten. Und ich habe in meinem Buch tatsächlich die therapeutische Frage immer sehr ausgeklammert. Also immer nur erwähnt, das gibt es auch, aber da müsste man ein eigenes Buch drüber schreiben.
Wie sehen Sie eigentlich den Punkt der Anthropomorphisierung? Also es ist ja bei Robotern so, dass sie gerne so angelegt sind, dass sie Augen haben, dass da irgendwas leuchtet und dass eine menschenähnliche Gestalt hat. Bei KI-Chatbots oder KI-Figuren, über Replika, da gibt es ja schon auch Annäherung an das menschliche Wesen. Und ist das jetzt auch Anthropomorphisierung? Was halten Sie davon?
Ja, da wird viel Anthropomorphisierung betrieben. Und ich halte das tendenziell für nicht wünschenswert und nicht weiter zu verfolgen, nicht zu vertiefen. Das ist aber, wo ich wirklich nicht weiß, ob man dagegen angehen kann, weil das ganz klar der Trend ist, geht hin zur Anthropomorphisierung. Warum finde ich das nicht gut? Das Problem ist, dass wir so biologisch und kulturell geprägt sind, dass wir, wenn wir das Menschliche sehen und uns da emotional involvieren auch, und das kann zu Problemen führen. Und wenn man sich anschaut, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen mit diesen sozialen Chatbots zu führen, so ist es am seltensten der Fall, dass wirklich eine Illusion vorliegt, dass eine Person wirklich denken würde oder ist ein menschliches Gegenüber. Das ist, glaube ich, im seltensten Fall der Fall. Was ist am meisten der Fall und was ist auch die größte, sagen, philosophische Theorie zurzeit dazu, das ist die, dass die Menschen in eine bestimmte Art von Fiktion sich begeben. Das heißt, sie stellen sich vor, da ist ein Gegenüber. Und dieses sich vorstellen wird natürlich umso leichter, je anthropomorpher diese Figur, dieser Avatar gebildet ist. Das ist auf der einen Seite gar kein Problem. Man kann Spiele spielen. Wir spielen auch alle in möglichen anderen Spiele. Und wir sagen, naja, so wie wir ins Theater gegangen sind, sonst mehr, so haben wir jetzt irgendwie und uns da vorgestellt haben, es sind wirklich Hamlet und Anna Karenina auf der Bühne oder so weiter, die von Schauspielern denn gespielt werden. Jetzt stellen wir uns halt vor, diese Replika-Avatar ist auch eine Person und mit der interagiere ich. Das Neue ist natürlich, wir interagieren jetzt anders als im Theater, wo wir nur zugeschaut haben. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass wir nicht nur Emotionen entwickeln auf etwas, was wir beobachten, sondern auf etwas, wo wir interagieren. Und was wir tun, hat einen Einfluss auf das, was sozusagen dann wieder neu auf uns zukommt. Und da ist es schwieriger, noch die Trennung zwischen Fiktion und Realität zu halten. Denn ich tue etwas und was ich tue, hat wirklich einen Einfluss darauf. Und dann können wir zum Problem kommen, dass wir erstmal zu Realitätsstörungen kommen und dass man eben nicht mehr genau unterscheiden kann, was Fiktion und Realität ist, wenn man das nicht nur 2 Stunden am Abend wie ein Spiel macht, sondern eben, wie Leute es ja tatsächlich haben, als Chatbot im Smartphone in der Hose die ganze Zeit mit sich rumtragen und dann auch sagen, das ist nicht nur ein Spiel, sondern das ist wirklich mein Partner im Leben, ich suche keinen anderen mehr. Und das ist dann schwierig, noch als Spiel durchzuziehen quasi. Und deshalb wäre es hier halt sehr hilfreich, wenn man diese Avatare und Bots nicht so anthropomorph machen würde, dass man klarer immer wieder vor Augen geführt bekommt, hier, das ist ein KI-System, mit dem kann ich hier schon mich mal eine Weile in so eine Fiktion reinbegeben, aber dann heißt es auch wieder, sich zurückziehen und mein Leben, mein echtes Leben ist das. Da sehe ich zum Beispiel eine Gefahr drin, wenn man die Anthropomorphisierung zu stark fortsetzt.
Menschen waren ja schon immer fasziniert von Maschinen und sind damit umgegangen, haben sogar schon in der Antike sich vorgestellt, was wäre, wenn man einen mechanischen Menschen hätte. Und ist es so, dass wir jetzt eigentlich immer näher an die Maschine rankommen und das Verhältnis einfach enger wird?
Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine wird bestimmt enger und das Technische dringt immer mehr kleinteilig in verschiedene Lebensbereiche ein. Das steckt ja schon hinter dieser ganzen KI-Grundidee dahinter, ist ja die Nachahmung des Menschlichen. Und Sie haben ganz recht, es gab schon früher die Nachahmung des Menschlichen, erstmal in Statuen, in Maschinen, die menschliche Formen haben und so weiter. Und dann kam mit der KI dahin, eben auch den menschlichen Geist nachzubilden, nicht nur die menschliche Form. Und das scheint mir irgendwie so eine menschliche Grundkonstante, anthropologische Grundkonstante fast zu sein, dass es so eine Faszination dafür gibt, das Menschliche und den Menschen nachzuahmen, auf welche Weise auch immer. Ich verstehe, dass irgendwie eine Faszination da ist, die dann aber meistens auch umschlägt in so eine große Furcht, nämlich immer die Furcht, dass dann die Maschinen besser würden als die Menschen und uns alle beherrschen würden und so weiter. Aber ehrlich gesagt, so ganz genau genommen, wenn man überlegt, warum machen wir das, verstehe ich es nicht. Weil ich finde es viel sinnvoller, wenn wir die Technik so bauen und so entwickeln, dass sie gerade nicht so ist wie wir, sondern anders und zwar komplementär so, dass sie uns helfen und nützen kann, gerade da bei den Sachen, die wir nicht können. Deswegen verstehe ich nicht so gut, warum diese Mensch-Nachahmungsidee so sehr stark verfolgt wird und finde es fast ein bisschen fantasielos. Und ich denke, es wäre doch spannender, anderes zu entwickeln, denn Menschen haben wir ja genug.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.